Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 37. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des Berge Kepler Rats.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Robert Steingelder, und dem Mehrschulenkurs Astronomie.
Heute werden wir uns über Galaxien unterhalten.
Ja, und das hat natürlich einen besonderen Grund, denn am 6. Kepler-Teleskoptreffen, auf dem wir waren, hatten wir zur Eröffnung eine waschechte Galaxienforscherin und beobachtende Astronomin mit dabei, die Ruth Grützbauch, die ihre Doktorarbeit zum Thema der Galaxien gemacht hat. Und was lag da näher? Ich habe ja jahrelang mich bemüht, sie einzuladen und aufs KTT zu holen, und heuer haben wir es endlich geschafft. Die Ruth war das ganze Wochenende lang bei unserem Treffen und hat mit mir gemeinsam mit einem Galaxiengeplauder das KTT eröffnet. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was sind denn überhaupt Galaxien?
Einen Haufen Sonnensterne, Sonnensysteme.
Ja, also auf jeden Fall. In einer Galaxie, da sind ganz viele Sterne drinnen, und viele davon sind auch Sternsysteme, die also auch Planeten haben. Das gibt aber jetzt andere Sachen auch, wo viele Sterne auf einem Haufen sind, oder?
Ja, zum Beispiel Kugelsternhaufen so.
Genau, die sind ja rund um unsere Galaxie herum. Da sind zum Teil ja hunderttausende Sterne drinnen, also gar nicht wenig. Und trotzdem nennen wir die nicht Galaxien, sondern das ist was Eigenes. Die schauen anders aus, haben andere Eigenschaften. Also nur, dass viele Sterne auf einen Haufen sind, deswegen ist was noch keine Galaxie. Wie schauen denn Galaxien üblicherweise aus?
Üblicherweise sind Galaxien eigentlich scheibenförmig.
Zumindest die allermeisten, oder so, dass wir hier beim Bild einer Galaxie meistens vor uns haben, sind diese schönen Spiralgalaxien, wo wir in der Mitte so einen Kern haben, manchmal auch einen Balken, und das sind spiralförmig dann eben diese Galaxienspiralen, diese Nebelspiralen zu sehen, wo wir wissen, da sind viele Sterne drinnen, übrigens vor allem junge Sterne. Denn da die Spiralarme, die sind eigentlich so ein bisschen die Kindergärten. Also da, das sind die Gebiete, wo gerade so die frisch geborenen und noch jungen Sterne drinnen sind. Die älteren Sterne, die können dann schon auch aus diesen Spiralen herausgewandert sein. Aber nicht alle Galaxien haben so schöne Spiralen, oder?
Es gibt allerdings auch elliptische Galaxien, die entstehen zum Beispiel, wenn zwei Spiralgalaxien zusammenstoßen, mehr oder minder.
Ja, genau. Das ist was, was uns auch passieren wird, oder? Ist da nicht irgendwas mit der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie?
Ja, das wird tatsächlich passieren. Unsere Milchstraße wird mit der Andromeda-Galaxie mehr oder minder kollidieren. Aber es ist nicht so eine Kollision, sondern viel eher, dass sie miteinander verschmelzen. Und daraus entsteht dann eine elliptische Galaxie, also nicht so eine Balkenspiralgalaxie wie bei uns bei der Milchstraße, sondern wirklich so, dass es elliptisch ist.
Ja, genau. Unsere Milchstraße hat ja eigentlich schon viele andere kleinere Galaxienkollisionen erlebt. Also wir haben unsere kleinen Geschwister weitgehend schon aufgefressen. Wir haben Galaxien gefuttert. Galaxien sind kannibalisch und fressen ihre kleinen Kinder auf. Ja, die Kinder eigentlich nicht, ihre kleinen Geschwister. Also wir haben so 8, 9 Sternströme gefunden, wo wir Galaxien auseinandergerissen haben, aufgefressen haben. Die sind irgendwie da. Und wir sind immer noch Spiralgalaxie. Aber wenn zwei große Galaxien, die stoßen eben nicht zusammen. Die vermischen sie sich so, dass nur so ein großer Blob, der so ungefähr kugelförmig ist, an Sternen überbleibt oder so elliptisch ist. Und genau das sind diese elliptischen Galaxien. Also ein typisches Ergebnis von Galaxienkollisionen sind diese elliptischen Galaxien. Und darum findet man dort, wo es ganz, ganz viele Galaxien gibt, in den Galaxienhaufen, auch sehr viele elliptische Galaxien. Ja, dort, wo viele sind, können auch viele miteinander verschmelzen. Und manche elliptischen Galaxien sind auch komplett alleine im Weltraum, nicht in einer Galaxiengruppe drinnen, in einem Galaxienhaufen drinnen. Das ist quasi das, was bei uns im Endeffekt einmal rauskommen wird. Wenn Andromeda-Galaxie und Milchstraße und M33 ineinander verschmolzen sind, sind alle großen Galaxien weg und wir sind dann eine so mittelgroße elliptische Galaxie. Wie viele Sterne hatten so eine Galaxie?
Ja, so durchschnittlich 100 Milliarden bis 400 Milliarden, jedenfalls bei unserer Größe.
Genau, da gibt es ja auch noch Kleingalaxien, oder so Zwerggalaxien. Da gibt es einige 10, vielleicht an die 100 in unserer Galaxiengruppe. Aber die sind ja, die haben nur wenige Sterne. Wenige Sterne heißt aber immer noch, ja, vielleicht eine Milliarde oder eine halbe Milliarde. Da gibt es welche, die haben ganz wenig dunkle Materie nur. Da gibt es welche, die haben ganz viel dunkle Materie. Die schauen auch ganz anders aus. Die haben irgendeine Form. Das sind so Gaserdäpfeln, irgendwelche Formen. Irreguläre Galaxien nennt man das. Und die gibt es also viel, viel mehr verschiedene Varianten und Formen als bei den großen Galaxien. Aber halten uns dann gar nicht so viel auf. Hör mal einfach rein, was uns die Ruth alles über Galaxien erzählt hat am KTT. Viel Vergnügen.
So, nachdem ich nicht vorbereitet bin und du schon, dann lasse ich dich einmal einfach
bildlich
loslegen.
Ich bin nur bildlich vorbereitet, nicht textlich. Okay, hallo alle zusammen, ich bin die Ruth und ich war zu faul, einen Frontalvortrag vorzubereiten. Nein, nicht zu faul. Es ist auch einfach so, dass ich so dieses Frontale mit, ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation und ich beglücke euch mit meinem Wissen, das finde ich irgendwie nicht
das
ganz so.
Das sind die beste Vorträge.
Super, ja. Die Unvorbereiteten. Ich meine, ich hab euch ja eine andere Art von Vortrag quasi mitgebracht, das mobile Planetarium, das wir dann am Abend genießen werden können. Aber so ganz ohne irgendwas wollte ich dann auch nicht kommen. Und dann habe ich mir einfach so die besten Galaxienbilder vom Hubble-Weltraumteleskop und auch vom James Webb Space Teleskop runtergeladen und für euch in einer glorreichen Slideshow zusammengefasst. Aber so viel zu meiner Vorbereitung. Ich bin schon gespannt, was du für Fragen hast und was ihr für Fragen habt. Also ihr könnt euch natürlich auch gern einmischen, oder? Das ist jetzt nicht nur so gedacht, dass wir zwei reden.
Nein, ich habe alle gebeten, dir möglichst auf die Nerven zu gehen und dir möglichst schwierige Fragen zu stellen.
Genau.
Bin gespannt, was da kommt. Aber ich möchte mal auf das Haupttopic gehen, was man bei so einem Teleskoptreffen im Frühjahr hat. Denn Frühjahr ist für die Amateurastronomen Galaxienzeit. Für dich ist immer Galaxienzeit. Die hört überhaupt nicht auf als Extragalaktikerin. Aber für uns ist natürlich im Frühling, wo wir den Virgo-Haufen haben mit wirklich sehr, sehr vielen Messie-Objekten, also wirklich schönen, großen, spannenden Galaxien im Sternbild Jungfrau, den Koma-Haufen, also in wirklich sehr vielen schönen und coolen Galaxien eben im Sternbild Koma, Moment, Hader Berenike, genau, oder im Löwen. Ja, da wird man abgelegt von dem Bild. Kann man sich gar nicht richtig lösen von dem. Aber da bedacht man ja besonders viele Galaxien in Galaxienhaufen. Ja? Und mir ist aufgefallen, dass Galaxienhaufen, Galaxiengruppen sehr selten als was Verschiedenes überhaupt wahrgenommen werden. Obwohl sie, so will ich das verstanden habe, was sehr Verschiedenes eigentlich sind.
Ja, komplett verschieden. Ja.
Also auch wenn man jetzt schaut in ein Lexikon oder in populärwissenschaftlichen Artikeln oder auch auf Wikipedia, da wird das immer von Haufen geworfen. Ja, wenn es über 100 Galaxien sind, dann ist es ein Galaxienhaufen. Über 100 Galaxien dürften wir ja locker in der lokalen Gruppe haben, wenn wir alles zusammenkratzen, was es da so überhaupt gibt. Aber vielleicht fangen wir mal an. Wann ist denn ein Haufen von so Sternen wirklich eine Galaxie? Warum ist ein Kugelsternhaufen keine Galaxie? Obwohl ja manche Kugelsternhaufen einmal eine Galaxie waren.
Ja, naja, also wie du wahrscheinlich weißt, ist die Astronomie die schlechteste Wissenschaft, was Definitionen angeht. Das heißt, man sollte Astronomen nicht an Definitionen lassen. Es gibt keine Definition für das, was eine Galaxie wirklich ist und ab wann eine Galaxie ist. Ja. Also es ist irgendwie... 2006 hat sich die Astronomie an eine Definition von dem, was ein Planet ist, gewagt und ist ziemlich glorreich gescheitert eigentlich. Also eine sehr schlechte Definition vom Planetendasein. Aber
ich finde gerade die Zwergplaneten sind ganz besonders schief gegangen. Wenn man das Konzept ernst genommen hätte, dann müssen wir schon einiges
machen. Ja, es war halt irgendwie so eine Worst of all Worlds Definition. Ne? Man hat also quasi auf verschiedene Dinge Rücksicht zu nehmen versucht und hat dabei aber vielleicht die wichtigeren Dinge dann nicht mehr so im Auge gehabt. Und ja, naja, also es gibt keine Definition, ab wann eine Galaxie ist. Und das ist auch eben das, was du gesagt hast, ab 100 Galaxien ist es ein Galaxienhaufen. Ja, ab 100 großen Galaxien. Also wenn man irgendwie von Galaxien spricht, spricht man normalerweise von großen Galaxien, Galaxien wie unsere Milchstraße, normale Galaxien. Die lokale Gruppe hat 2,5 normale Galaxien, also 2/3, ja, 2 oder 3, das je nachdem, ob man M33 noch als große Galaxie durchgehen lässt, ist schon eine normale Galaxie gerade. Sagen wir 3, okay? Unsere lokale Gruppe hat 3 normale Galaxien und dann 50 bis 100, je nach Count, weiß gerade gar nicht, wie der aktuelle Zwerggalaxien-Count ist in der lokalen Gruppe. Zwerggalaxien eben, kleine Galaxien, die komplett auch anders sind, andere Eigenschaften haben als die großen. Ja. Wo fängt eine Zwerggalaxie an, eine Zwerggalaxie zu sein? Wo hört eine Zwerggalaxie auf, eine Zwerggalaxie zu sein und fängt an, eine normale Galaxie zu sein? Das sind alles so, hier mehr oder weniger nicht besonders fixe Grenzen, die man halt einfach irgendwo ansetzt und dann sagt, ja, mehr oder weniger plus minus, ja.
Ich habe einige Dinge gefunden, die mir dann selber in der Recherche sehr überrascht haben, auch Dinge, von denen ich im Studium, obwohl Struktur der Galaxien so sehr wohl zu meinen
war das eine Kuh?
Lehrfächern ja, gehört haben, nicht gewusst habe, zum Beispiel, wie schräg das in einem echten Galaxienhaufen, so wie es der Virgo-Galaxienhaufen ist, da eigentlich die Materie, die Masse verteilt ist. Ich meine, gut, da gibt's immer diese Sache mit der dunklen Materie, die ungefähr 5-mal so viel ist wie der ganze Rest, aber auch von der sichtbaren Materie, wenn ich nicht irre, ist in diesem intergalaktischen Plasma ja eine Unmenge von Materie und sogar entweder fast so viel oder sogar mehr, ja, als in den Sternen eigentlich dieser Galaxien drinnen. Stimmt das so?
Genau, ja. Also ich weiß nicht, wie es beim Virgo-Hafen selber ist. Der Virgo-Galaxienhafen, unsere nächste Großstadt quasi. Ja, also die lokale Gruppe, ja, kleines Dorf mehr oder weniger, aber am Rand einer Großstadt des Virgo-Galaxienhafens. Ja. Der ist aber selber auch nur ein, naja, nicht ganz so großer Galaxienhaufen, eher so ein eher kleinerer Galaxienhaufen in Wirklichkeit.
Also was 2000
sowas,
oder so in
was etwa. Was ja. Städte angeht, na, ist es eher, ja, vielleicht so wie Graz.
Sagen wir mal. Also die zweitgrößte Stadt Österreichs, also bitte.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Virgo-Galaxienhaufen selber ist, ob da schon mehr Material in diesem diffusen intergalaktischen Gas ist oder nicht, aber in den richtig großen Galaxienhaufen auf jeden Fall. Also da ist mehr heißes Gas zwischen den Galaxien, um die Galaxien herum da, als wirklich jetzt Material in den Sternen, in den Galaxien drinnen ist. Ja. Und das ist natürlich auch schon unsichtbares Material, also unsichtbar für unsere Augen. Kann man mit Röntgenteleskopen sehr gut sehen, weil das Gas sehr heiß ist und darum sehr hell leuchtet im Röntgenbereich.
Über eine Million Grad oder mehrere, genau, Millionen, ja, stimmt das.
Genau. Und dann kommt noch diese dunkle Materie, quasi auch noch unsichtbarer, also wirklich unsichtbar in dem Fall, ja, weil nicht in irgendeiner Art von Wellenlänge zu beobachten. Das heißt, dass die Sterne in den Galaxien, in einem Galaxienhaufen, sind wirklich nur ein winziger, kleiner Anteil von dem, was überhaupt da ist.
Wundert es niemanden von euch, dass da rund um die Galaxien in einem Galaxienhaufen ein paar Millionen Grad hat? Das ist ja eigentlich komplett irre, oder? Man wird, glaube ich, trotzdem erfrieren dort, oder? Also sehr schnell. Weil die sind ja schon wirklich sehr, sehr dünn verteilt.
Ja, ja, ob man zuerst irgendwie, weiß ich nicht, explodieren, erfrieren.
Ja, aber man wird mehr Wärme verlieren, als man kriegt. Ja. Das meine ich.
Ja, na, das auf jeden Fall, ja.
Also heiß ist gut, aber es ist einfach so viel Platz da, dass diese ganze Hitze auf so dünn verteilte Teilchen aufgeteilt ist, dass man eigentlich ganz wenig Energie nur reinkriegen würde.
Ja, aber eben so ein Teilchen, ja, pro, was ist es, Kubikmeter, ne? In den Galaxien ist es ungefähr ein Teilchen pro Kubikzentimeter und ich glaube, zwischen den Galaxien im intergalaktischen Raum ist es ein Atom, ein Teilchen pro Kubikmeter. Und
trotzdem haben wir mehr Masse insgesamt in diesem intergalaktischen Medium als, ja, in allen Sternen und Gasnebeln in den Galaxien selbst.
Der Weltraum ist sehr, sehr groß.
Unglaublich gefunden.
Genau,
ja, ja. Unglaublich.
Und Temperatur, weil du sagst, es ist nicht komisch, dass etwas, was so super dünn ist, überhaupt so heiß sein kann. Naja, Temperatur ist ja einfach nur Bewegung, ja, von den Teilchen. Also auch wenn wenige Teilchen da sind, wenn sie sich so schnell bewegen, haben sie einfach diese Temperatur. Oder hat das ganze Ding, das ganze Gas dann einfach diese Temperatur?
Und wegen dieser Temperatur strahlt sie dann Röntgenstrahlung ab, mhm, und deswegen kann man das trotzdem in den Röntgenteleskopen praktisch sehr hell sehen.
Genau. Und wenn man nach Galaxienhaufen sucht, sucht man ja auch nicht nach Anhäufungen von Galaxien eigentlich, sondern du suchst zuerst mal, Also die ersten großen Surveys von Galaxienhaufen waren alle erstmal im Röntgenbereich, ja, mit Röntgenteleskopen, weil da sieht man diese Gasblobs quasi auch in großer Entfernung ziemlich gut. Und so hat man sie quasi so selektiert, da muss einer sein, da muss einer sein, da muss einer sein. Und dann erst hat man quasi die Galaxien untersucht in diesen Galaxienhaufen drinnen, ja.
Ich habe zwar auch noch jede Menge Fragen, aber möchte wer von euch einmal was fragen? Wir wollen ja keine One-Man-One-Woman-Show da vorne machen, sondern was wollt ihr wissen über Galaxien? Welche? Nico?
Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar, es gibt ja Galaxien mit unterschiedlichen, es gibt in den unterschiedlichsten Formen und auch sehr bekannte Galaxienformen sind mit den Spiralarmen.
Ja.
Und wovon hängt es jetzt ab in dem Entstehungsprozess von einer Galaxie, wie viele Arme dann die Galaxie tatsächlich hat? Oder was, in was für einem Zusammenhang ist das mit der Eigenschaft der Galaxie? Also ist das eher bei größeren Galaxien oder also korreliert das mit der Größe oder wie ist das?
Das korreliert mit der Entstehungsgeschichte, ja. Das ist eine Galaxie, wenn du eine Galaxie hast, die quasi recht isoliert, recht allein da irgendwie rumschwebt und wenig Interaktionen mit anderen Galaxien gehabt hat, dann hat die eher, dann die entwickelt quasi von selber eine Scheibe, eine Art Sternenscheibe, mit sehr vielen, nicht sehr gut definierten Spiralarmen. Ne? Das sind diese flockigen Galaxien, nennt man die, weil die einfach so locker flockig irgendwie ausschauen. So die Milchstraße ist schon so ein bisschen, die hat auch irgendwie also mehr Arme, als man irgendwie lang geglaubt hat, aber es doch schon so halbwegs definierte Arme. Und was passiert ist, dass diese Doppel, da sieht man es ganz gut in der Galaxie da drüben, diese doppelsymmetrische Spiralarmstruktur, wo eine Galaxie nur zwei Arme hat, das ist eigentlich fast immer ein Anzeichen, dass da irgendwas passiert ist, dass da irgendeine Interaktion war, weil das sind Gezeitenarme. Das ist eine Struktur, die zustande kommt. Ha, na bitte, wie bestellt, ja. Das ist eine Struktur, die zustande kommt, wenn eine andere Galaxie in der Nähe vorbeifliegt. Also wenn du eine Galaxie wie die Milchstraße hast oder eine noch flockigere, die eine Interaktion hat mit einer anderen, dann wird die quasi durch die Gezeiten so verformt, dass sich diese symmetrischen Strukturen bilden.
Okay, das heißt, das ist quasi ein Anzeichen dafür, wie viel Interaktion mit der Galaxie
davon. Genau. Und dann ist das, es sind auch immer interne Prozesse, die dann irgendwie da mit reinspielen, zum Beispiel auch die Entwicklung eines Balkens. Die Geschichte der Galaxien ist eine komplizierte Geschichte. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Also es kommt immer sehr viel auf interne Prozesse drauf an. Balken können entstehen durch Interaktionen, aber auch durch interne Prozesse in der Galaxie, wie sich die Galaxie bewegt und so weiter. Aber diese symmetrische Doppelarmstruktur, das ist meistens dann, wenn zwei Galaxien quasi aneinander nahe vorbeifliegen. Ist auch die Whirlpool-Galaxie M51 ist auch ein gutes Beispiel dafür. Die kommt dann auch irgendwann einmal, oder vielleicht weiß ich schon.
Das war vorher, glaube ich, dieses Interaktionsbild, das war, glaube ich, die Whirlpool-Galaxie im Infrarotbereich.
Die beiden, das war ein Webbild, genau, ja. Ach schau, da ist sie eh schon, oder? Ich glaube, das ist ein Close-up von M51. Und da sieht man eben auch diese doppelte Struktur, ja, diese symmetrische Spiralarmstruktur. Und da ist quasi die andere Galaxie noch ziemlich nah dran am Rand.
Also viel Symmetrie heißt immer, die ist wie auf die Nerven gegangen.
Da
gab es was, da gab es einen
Gleich. Also Asymmetrie auch, ja. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also es kann natürlich auch, wenn eine Galaxie eine ausgeprägte Asymmetrie hat, dann kann da auch irgendwas passiert sein natürlich. Oder muss eigentlich auch was passiert sein, weil es kriegt sie auch nicht von selber. Das Ding ist, dass Galaxien ja die ganze Zeit miteinander interagieren. Die sind ja nicht so wie Sterne, sehr kompakt und weit weg voneinander, sondern die sind ja eigentlich sehr ausgedehnt und nicht so weit weg voneinander. Ja? Wenn du zwei Galaxien hast, ein typischer Abstand zwischen zwei Galaxien ist ungefähr 10-mal die Größe einer Galaxie. Also wenig, ja. Bei Sternen ist es irgendwie, wenn die Sonne eine Orange ist, in meiner Hand ist da die nächste Orange in Nordafrika und leerer Raum dazwischen. Also dann Sterne interagieren eigentlich nicht miteinander, die stoßen nicht zusammen, auch obwohl es hunderte Milliarden von Sternen in der Milchstraße gibt. Ja, ist sehr selten, dass zwei zusammenstoßen. Aber bei Galaxien ist das anders. Die stoßen die ganze Zeit zusammen, weil sie einfach doch recht nah aneinander dran sind, relativ zu ihrer eigenen Ausdehnung.
Ich glaube, es gibt da oft ein Missverständnis, was jetzt die Spiralarme einer Galaxie überhaupt sind. Denn wenn man nur so die Galaxien sieht, könnte man ja glauben, na komisch, warum ordnen sich denn alle Sterne und Gase und so weiter nur in solchen Spiralen an. Aber das ist ein Missverständnis, das da eigentlich entsteht.
Was ist das Missverständnis?
Dass da eigentlich alle Sterne und Gase und so drinnen sind, oder?
Naja, die neuen Sterne entstehen erst in den Spiralarmen. Also die Spiralarme erzeugen sich quasi selbst. Es ist nicht so, dass die Sterne vorher schon da waren und sich dann in den Spiralarmen quasi anordnen, sondern die Spiralarme, da gibt es eine super Animation auf YouTube, wie eine Galaxie sich eigentlich dreht, wie die Spiralarme sich eigentlich drehen und bewegen. Ja. Ja. Egal, anderes Thema. Aber die Spiralarme, was die Spiralarme eigentlich sind, ist ein Missverständnis vielleicht, weil die sind eigentlich eine dichte Welle, also eine Ansammlung von Material, eine Verdichtung, die sich quasi, wo sich die Bestandteile der Galaxie durchbewegen. Okay? Also die Spiralarme, die stehen meistens entweder sogar still, also diese dichte Wellen, diese Verdichtungen stehen eigentlich still und es bewegen sich die Gaswolken und Sterne da quasi in eine Verdichtung hinein, werden verdichtet und bewegen sich wieder hinaus. Ja. Das heißt, die haben eigentlich mit der Drehung der Galaxien selber nicht unbedingt was zu tun, also mit der Drehgeschwindigkeit. Ja. Es haben quasi diese Verdichtungen eine andere Drehgeschwindigkeit als die Spiralarme selber. Das ist ganz, ganz komisch. Ja. Das ist, wenn man dieses Video, vielleicht können wir das dann noch, vielleicht finde ich es noch fürs Planetarium oder so, wie auch immer. Aber wenn man dieses Video sieht, wie das eigentlich funktioniert mit dieser Rotation, dann denkt man sich, ah, so, ja. Dann wird das plötzlich irgendwie ganz klar. Ja.
Genau, irgendwann haben wir es mir angeschaut. Also ja. Das erklärt tatsächlich sehr viel, was man so in Worten relativ schlecht erklären kann. Ein Punkt ist ja, dass da vor allem Sterne geboren werden, oder? Das sind dann so die Geburtsregionen
Weil diese Gaswolken quasi sich in diese Verdichtung irgendwie hineinbewegen und dadurch auch komprimiert werden und dann entstehen dort ganz viele neue Sterne und dadurch sieht man den Spiralarm auch, ja? Weil da eben dann die hellen, jungen Sterne drinnen sind.
Genau, weil gerade die jungen Sterne dann manchmal von der Größenverteilung her wie Großsterne sind eben auch die größeren Sterne enthalten, die eben dann sehr, sehr, sehr viel leuchtkräftiger sind als alle anderen und die dann praktisch diesen ganzen Spiralarm so hell machen. Aber nicht deswegen, weil es dann sonst dazwischen keine Sterne geben würde. Die sehen wir noch nicht. Oder sehen wir schlechter.
Oder es sind schon weniger Sterne, aber es sind eben auch mehr irgendwie kleinere, ältere Sterne, die nicht so hell leuchten. Genau.
Jump, jetzt hier wieder mal dran.
Wie ist denn das mit den Eigenschaften unterschiedlich von regulären Galaxien zu Zwerggalaxien?
Ah, okay. Erstens mal sind die viel kleiner. Also viel weniger Masse, viel weniger Sterne.
In der lokalen Gruppe sind ja sehr viele von den Zwerggalaxien vom Charakter her entweder eine relativ diffuse Wolke bis hin zu Ähnlichkeiten von einem Sternhaufen.
Genau, so große Sternhaufen, diese zwergspheroidalen Galaxien, wie man sie nennt, das sind quasi so Riesensternhaufen, mehr oder weniger. Oder sie sind recht diffus. Also sie haben nicht diese Form, diese Spiralform, diese Scheibenform. Es sei denn, sie sind so gerade die ganz, ganz, ganz kleine Spiralgalaxien, die so irgendwo so an der Grenze sich bewegen. Aber die meisten sind das nicht. Und sie haben auch eine besonders hervorstechende Eigenschaft anscheinend, die sehr interessant ist, viel, viel mehr dunkle Materie als die großen Galaxien. Und das ist immer noch so ein bisschen, also man hat schon so irgendwie eine Idee, warum das so ist, aber es ist immer noch nicht ganz klar. Die haben teilweise, also eine normale Galaxie, wie du gesagt hast, hat so 5 bis 10 Mal mehr dunkle, wirklich unsichtbare Materie, wir wissen nicht, was es ist, ja, als sichtbare. 5 bis 10 Mal. Eine Zwerggalaxie hat typischerweise 100 Mal oder sogar 1000 Mal mehr unsichtbare Materie, dunkle Materie als sichtbare. Und das weiß man, dass die da sein muss, weil die sonst nicht zusammenhalten würden. Die haben so wenige helle Sterne, sind aber trotzdem weil die, ja, da. Die Sterne sind schon alt, also die muss es schon lang geben. Die müssen diese dunkle Materie haben, um sie zusammenzuhalten. Und das ist, also eine Idee ist, dass sich einfach weniger Masse da ist, ja, in so einer kleinen Galaxie, dass sich dann da eben nicht so lang auch Sterne bilden können wie in einer großen Galaxie, weil die kleinen quasi nicht so an ihren Gaswolken quasi festhalten können, ja, durch die fehlende eigene Schwerkraft. Ja. Das heißt, da gibt es ja mal einen Anfangsburst an Sternentstehung, entstehen ganz viele Sterne, dann Supernova-Explosionen und blablabla und dabei wird quasi das ganze Gas aus diesen Mini-Galaxien quasi rausgefegt, wir werden leer gefegt und dann können sich keine neuen Sterne mehr bilden. Das heißt, obwohl quasi mehr Material da gewesen wäre, haben sich dann einfach weniger leuchtende Sterne dort gebildet, weil das ganze Zeug irgendwie... Ja, aber es ist alles auch ein bisschen so eine Erklärung, wo vieles dann auch noch nicht so ganz zusammenpasst. Aber das ist so die gängige Theorie.
Hat man nicht auch das Umgekehrte gefunden? Also solche kleinen Galaxien, die fast gar keine dunkle Materie haben.
Ja, darum sind ja die Kleinen so viel spannender als die Großen. Die Kleinen sind irgendwie so auf der einen Seite, aber auch auf der anderen. Also die verhalten sich auf beiden Seiten quasi ungewöhnlicher. Es gibt welche, die anscheinend fast gar keine dunkle Materie enthalten, was natürlich wiederum ein Beweis für die dunkle Materie ist, weil wenn es die dunkle Materie gar nicht gäbe und das irgendeine andere Art von Gravitationsgesetz wäre, die das erklären kann, bla bla bla, dann dürfte sich das nicht anders verhalten. Ja? Also dann müsste ich bei so und so viel sichtbaren Sternen auch diese Gravitationswirkung haben und so weiter. Ja? Also diese kleinen Galaxien, die gar keine dunkle Materie enthalten, die sind vermutlich auch wieder durch Interaktionen entstanden. Und zwar sind das die quasi die Reste von Einzelteilen von großen Galaxien möglicherweise, die da quasi rausgeschleudert wurden. Wenn du irgendeine Interaktion hast, kann es sein, dass sich in einem Spiralarm dann irgendwie so einzelne Klumpen mehr oder weniger ablösen, genau, und das so diese Gezeiten-Zwerggalaxien nennt man die dann auch. Und die sind dann eigentlich so mehr oder weniger dunkle Materie frei, weil eben durch diese Interaktion, da verhält sich die Materie, die normale Materie, die man angreifen kann, ja, verhält sich anders als die dunkle Materie und dadurch löst sich die voneinander. Ja, die dunkle Materie, die kann ja quasi durcheinander durchfliegen, ohne irgendwas zu spüren. Das kann normale Materie nicht. Ja, die wird zusammengepresst, verklumpt, fängt sich irgendwo ein und dann hast du quasi einen Klumpen an Material, der so isoliert rumschwebt, meistens in der Gegenwart von größeren Galaxien, in der Nähe von größeren Galaxien. Ja. Und da ist dann aber keine dunkle Materie mehr drinnen in diesem Klumpen.
Ja, dann zündet so eine Sonne oder zum Stern. Der Klumpen, der dann zündet,
genau, zum Stern. Genau, viele Sterne.
Wir sind jetzt möglicherweise mittendrin in einer Sache, die mich sehr interessiert und die ich dich, glaube ich, noch nie gefragt habe, nämlich im Thema deiner Dissertation. Das war die Eventful Life of Galaxies in Low Density Environments, irgendwie so
very
ähnlich.
Very good, very good, genau so, ja.
Ja. Und ging es genau darum, um dieses Verhalten dieser Zwerggalaxien? Oder was war eigentlich so da dein Forschungsgebiet bei deiner Doktorarbeit? So ganz durchblickt, muss ich sagen, habe ich das noch nicht.
Das ist schon sehr lang her, gell?
Ja, ja, an sowas erinnert man sich doch, oder?
Ja, natürlich. Ja. Es ging um die Entwicklung von Galaxien, genau. Es ging eigentlich darum, die Entwicklung von Galaxiengruppen zu entschlüsseln. Also eben von so Galaxienansammlungen wie unsere lokale Gruppe und wie sich die quasi entwickeln, wie die im Laufe ihres Daseins da irgendwie sich verändern. Ja. Es gibt ja diese riesigen elliptischen Galaxien, die komplett isoliert sind, wo keine anderen Galaxien rundherum sind. Ja. Riesengalaxien, einfach
alles um sich herum
10-mal so groß wie die Milchstraße, aber nicht im Zentrum eines Galaxienhaufens, sondern wo irgendwie nichts rundherum übrig ist. Und deren Entstehung ist auch irgendwie halt noch nicht ganz geklärt und war mittlerweile schon besser als damals, vor 15, 18 Jahren. 15 plus Jahren, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Und die Idee war, dass sich eine Galaxiengruppe eben durch die Interaktion der größeren Galaxien in so einer elliptischen Riesengalaxie entwickelt. Nur, wenn das so ist, dann müssten die ganzen kleinen Zwerggalaxien, die auch in dieser Galaxiengruppe drinnen waren, noch übrig sein, weil die viel länger brauchen, um miteinander zu verschmelzen. Ja. Das ist die Idee. Ja? Je größer eine Galaxie, desto schneller ist diese Verschmelzungszeitskala, desto schneller vermischen sich die miteinander und bilden eine große Galaxie. Und dann hast du irgendwie vielleicht 4, 5 große Galaxien in so einer Gruppe, die verschmelzen und bilden diese riesen elliptische Galaxie. Und dann hast du aber noch diese ganzen Zwerggalaxien, die da irgendwie so außenrum rumfliegen und die viel länger brauchen. Und die müssten einfach noch übrig sein. Und nach denen habe ich gesucht in verschiedenen Galaxiengruppen.
Und?
Sie nicht gefunden. In einer Gruppe waren viele, aber in den anderen nicht. Und die hatten alle sehr ähnliche Eigenschaften. Und das war irgendwie ein bisschen so, we can't tell.
Wir haben eine generelle Frage.
Ja.
Warum befindet sich im Zentrum von einer Galaxie ein schwarzes Loch? Weil es auch das schließliche Hadronzentrum der gesamten Masse der ganzen Galaxie ist. Warum ist das ausschließlich im Zentrum?
Ja. Also ausschließlich im Zentrum sind diese supermassereichen schwarzen Löcher. Es gibt natürlich jede Menge schwarze Löcher, kleinere, die durch Explosion von Riesensternen entstehen, so überall in der Galaxie verteilt. Aber im Zentrum von einer großen Galaxie ist immer ein supermassereiches schwarzes Loch. Und die Sache ist die, dass je größer die Galaxie, desto mehr Masse hat auch dieses schwarze Loch. So mehr oder weniger. Ne? Also da gibt es einen Zusammenhang. Und es ist noch nicht ganz geklärt, warum das so ist. Also natürlich versucht man das dann in der Zeit zurückzuverfolgen. Wann haben sich diese schwarzen Löcher in Galaxien gebildet? Findet man im frühen Universum vielleicht Galaxien ohne schwarze Löcher? Oder findet man vielleicht sogar schwarze Löcher ohne Galaxien? Ja? Also sind diese schwarzen Löcher zuerst da gewesen und haben die dann Material um sich herum angesammelt? Oder war es andersrum? Waren die Galaxien zuerst da und sind dann in den Zentren von Galaxien, weil es dann halt sehr dicht ist, dort da diese schwarzen Löcher entstanden durch auch irgendwie Verschmelzung von Zeug oder so. Ja? Das ist so das Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst da? Die Galaxie oder das schwarze Loch? Und das ist etwas, woran wir immer noch forschen. Aber es geht eher in die Richtung, dass eben dass die wirklich gemeinsam entwickeln. Ja? Also dass die Galaxien im frühen Universum, die waren kleiner, weil Galaxien eben durch Verschmelzungen wachsen. Ja? Und haben auch kleinere schwarze Löcher. Wir haben schon in Galaxien, die nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, ja, ganz am Anfang vom Universum, existieren, auch schwarze Löcher gefunden. Ja. Also das ist anscheinend wirklich so, dass die sich quasi von Anfang an mit der Galaxie irgendwie mit schon bilden und dann mit der Galaxie mitwachsen. Aber es ist ein super interessantes Thema. Ja.
Das David, Frage bitte.
Beantwortet.
Ja, und zwar, was jetzt zuerst dran war, hängt das nicht davon ab, wie stark die Anziehungskraft von einem generellen schwarzen Loch ist? Also jetzt unabhängig von der Masse quasi so eine Konstante? So Anziehungskraft?
Na, die Anziehungskraft, hängt von der Masse und vom Abstand ab. Also je näher du dran bist, desto stärker wird natürlich die Anziehungskraft. Ne?
Ja, aber so im Schnitt, sagen wir mal, da hängt das nicht davon ab, wie stark die Anziehungskraft vom schwarzen Loch ist, was jetzt quasi zuerst da war?
Meinst du jetzt überhaupt den Zustand im frühen Universum? Du hast also Materieballungen, was weiß ich, Gasballungen aus den Sternen, vorne stehen aber noch nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das quasi dazu führt, dass dann dort über Prozesse diese supermassereichen schwarzen Löcher entstehen oder ob wir die vorher schon haben und ob die quasi die Gravitation im frühen Universum bestimmen und erst, nicht so. Und erst darüber dann die Galaxien sich um die schwarzen Löcher bilden. Ja. Es gibt dann diese zwei Möglichkeiten. Die schwarzen Löcher sind quasi Kerne, die Akkretion betreiben, die eben dann immer mehr Gas um sich herumziehen.
Das funktioniert wahrscheinlich nicht so, weil da das viel zu lange brauchen würde. Also wenn du jetzt im frühen Universum irgendwie... wenn du im frühen Universum schon Galaxien finden würdest, die noch keine schwarzen Löcher hätten oder schwarze Löcher finden würdest ohne Galaxie drumherum, aber vor allem eher das Erste, dann wäre das ein Anzeichen dafür, dass das eben so funktionieren kann. Aber die Sache ist die, weil die schon die frühen Galaxien im ganz frühen Universum auch schon riesige oder ihrer Größe entsprechende schwarze Löcher in ihrem Zentrum haben, kann sich das von der Zeit her nicht wirklich ausgehen, dass die das alles quasi akkretiert haben. Die müssen quasi miteinander gewachsen sein. Das ist eben mehr so ein Zeitskala-Problem, weil das viel zu lange dauert für ein schwarzes Loch, irgendwie da so Zeug zu akkretieren. Ja? Die Anziehungskraft von einem schwarzen Loch ist ja nur sehr stark in der unmittelbaren Nähe eines schwarzen Loches. Ja? Also das, was ein schwarzes Loch ausmacht, ist nicht seine Masse, sondern die Kombination aus Masse und Abstand. Das ist, was die Schwerkraft charakterisiert, Masse und Abstand. Und du hast die Masse auf so kleinem Raum komprimiert, dass der Abstand, den du vom schwarzen Loch haben kannst, sehr, sehr, sehr klein wird und dadurch wird dann die Anziehungskraft so groß. Ja? Also es ist eine Frage der Kompaktheit, die ein schwarzes Loch auszeichnet. Wie viel Masse, wie klein zusammengequetscht. Ja? Also wenn du die Sonne zum Beispiel hast, die Sonne müsste 3 Kilometer groß sein, damit sie ein schwarzes Loch wird. Ja? 1,5 Millionen Kilometer Feuerball, 3 Kilometer. Und erst dann könntest du der ganzen Masse der Sonne so nahe kommen, dass dann halt auch die Anziehungskraft so stark wird, dass eben nicht mal Licht die nötige Geschwindigkeit mehr hat zu entkommen. Ja. Aber für weiter draußen ist jetzt das schwarze Loch auch gar nicht so relevant. Also jetzt zum Beispiel das schwarze Loch in der Milchstraße, im Zentrum der Milchstraße, na, das hat irgendwie 4 Millionen mal die Masse der Sonne, schon viel, aber die ganze Galaxie hat 100 Milliarden mal die Masse der Sonne. Also 4 Millionen, 100 Milliarden, ja, das ist ein Faktor von 100.000. Das ist die ganze restliche Masse der Milchstraße, all die Sterne, all das Zeug, was da sonst noch so in der Scheibe herumfliegt, ist viel relevanter als das Schwarze Loch in der Mitte von seiner Anziehungskraft her. Und für zum Beispiel die Bewegung der Sonne in der Milchstraße spielt das Schwarze Loch im Zentrum eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist eben nur, wenn man dort ist, wenn man in der Nähe ist, dass es dann die Bewegungen der Sterne dominiert. Ja.
Das ist die Summe der Schwerkräfte aller Teile in der Galaxie, der Sterne und der Gasnebel und der dazwischen verteilten dunkle Materie, alles zusammen quasi, führt erst zu diesem Zusammenhalt der Galaxie und auch zu allen Bewegungen. Und immer was regional in der Nähe ist, spielt dann ja auch noch eine Rolle. Also die Sonne springt ja auch so ein bisschen wie ein Delfin auf und ab durch die Scheibe der Milchstraße und wandert nicht einfach in ihren 220, 240 Millionen Jahren einmal so ruhig rundherum wie ein Planet um die Sonne, sondern springt wie ein Delfin so quasi immer wieder durch die Scheibe durch und alle anderen Sterne das, auch, oder?
Wie so ein Schaukelpferd in einem Karussell, das an der Stange auf und ab irgendwie geht. Ja, genau. Ja.
Hat das jetzt mit dieser Gesamtheit der Masse und der Anziehungskraft, ist das das, was Sie vorher gemeint haben, in Bezug darauf, dass sich die großen Galaxien schneller miteinander verschmelzen als die kleinen, oder hat das andere Gründe?
Ja, genau. Das ist einfach die... Also, man kann das dann nicht mehr so richtig quasi ausrechnen mit Formeln, natürlich, weil du müsstest die Anziehungskraft von allen Sternen, allen Gaswolken mit allen anderen quasi dir ausrechnen, das geht nicht mehr. Aber du kannst es dann irgendwie so zusammenfassen durch eine Art Kurve, wie sich die Schwerkraft im Verhältnis zur Entfernung vom Massenzentrum verhält. Ja. Hast du dann irgendwie so eine Art Kurve, und wie die vor allem dann auch zu Geschwindigkeiten, die Sterne haben, führen. Und dann kannst du schauen, wie lange dauert das, bis die jetzt zwei solche Massenansammlungen mit so einer Art Verteilung, wenn die dann sich treffen, wie lange dauert das dann, bis die auch wirklich verschmolzen sind. Weil wenn dann kleinere Galaxien da sind, haben die eben viel längere Orbits oder müssen wir die rein spiralisieren, bis sie dann überhaupt dann da sind und mit der großen Galaxie verschmelzen. Und das dauert dann halt viel länger, ja. Genau.
Da fällt mir ein, da habe ich kürzlich eine interessante Podcast-Folge gehört, wo es genau um sowas gegangen ist, um eine größere Galaxie, die eine kleine verspeist hat sich die beiden schwarzen Löcher jetzt angenähert haben. Und
du meinst unsere?
Ich meine eure letzte Folge, die wirklich, wirklich cool war. Also so quasi, du hast das so genannt, so der... unser schwarzes Loch in der Mitte hat seinen kleinen Freund aufgefressen. Wie ich einen etwas anderen Artikel, an dem ich mich erinnert habe, gepostet habe, dass unsere Galaxie in der Mitte vielleicht immer noch ein mittelschweres schwarzes Loch rund um das Große hat, hast du etwas cool zurückgeblinzt?
Ich habe es nur kurz überflogen. Aber
wie schaut es denn da jetzt aus? Also haben wir wirklich tatsächlich nur mehr ganz sicher ein schwarzes Loch in der Mitte von unserer Galaxie, aber das könnte es nicht sein.
Die Sicherheit gibt es in der Wissenschaft.
Reste noch, du hast ja gesagt, du hättest sehen müssen, ja. Auf den Aufnahmen von Event Horizon Telescope.
Also,
aber der Artikel war ja nachher.
Die Geschichte, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Eigentlich müssten das auch zwei unterschiedliche schwarze Löcher gewesen sein. Ah. Weil das in dem Artikel, den du geschickt hast, ist ein bisschen weiter weg. Das ist in einem Sternhaufen, der im galaktischen Zentrum sich befindet, der auch schon quasi um das schwarze Loch im Zentrum von der Milchstraße rumfliegt. Das schwarze Loch in der Studie, um die es in der letzten Podcast-Folge ging, war sehr nah am schwarzen Loch im Zentrum dran. Also war quasi wirklich ein Begleiter, ein kleines Begleiter schwarzes Loch zum großen schwarzen Loch. Ja. Also das war irgendwie so eine Entfernung von ungefähr 100 astronomischen Einheiten, 100 mal die Entfernung Erde-Sonne. Ja. Hast du das riesige schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße und dann noch ein kleines Begleiter schwarzes Loch. Und das andere war eben in einem Sternhaufen, der dann irgendwie so, auch nicht weit, aber so, ich glaube ein paar... irgendwie ein Lichtjahr oder so, also schon ein gutes Stück weiter weg.
Und wir gesehen haben, dass die Sterne zusammenhalten, obwohl sie das in der Umgebung eigentlich gar nicht mehr dürften, weil es eigentlich schon...
Das Ding ist, dass das Zentrum der Galaxie nicht so leicht zu untersuchen ist. Das ist erstens 26.000 Lichtjahre von uns entfernt und zweitens liegt es genau in der Scheibe der Milchstraße durch all das Zeug durch. Also da ist alles Staub, Gaswolken, alle möglichen Sachen, Sterne, natürlich eine Menge, quasi im Weg. Ja? Du hast 26.000 Lichtjahre voll mit Material, durch die du da durchschauen musst und dann hast du das galaktische Zentrum, wo die Sterne recht dicht beieinander stehen, die sind überlagert. Ja? Die kann man gar nicht mehr als einzelne Sterne auflösen in den meisten Fällen. Das heißt, da auch Geschwindigkeiten. In der Studie, die du geschickt hast, haben sie auch keine spektroskopischen Aufnahmen gehabt, also keine Radialgeschwindigkeiten, nicht wirklich jetzt die Rotverschiebung gemessen, sondern das waren nur projizierte Entfernungen und so. Ja? Also sie haben einfach nur ein Bild gehabt und dann teilweise, also durch wiederholte Beobachtungen, so Geschwindigkeiten in der Ebene festgestellt und eben nicht Geschwindigkeiten in unsere Richtung. Also da ist dann auch noch Redemenge, Fehlerpotenzial und so weiter. Ja, also es ist dann immer so, ja, wir haben Anzeichen gefunden dafür, dass möglicherweise und so weiter und so fort. Ja. Weiß man nicht.
Vielleicht soll ich vor der nächsten Frage ein bisschen Kontext bieten, worum es in der Folge geht. Die ist nämlich wirklich extrem cool. Hört euch die letzte Das Universum-Folge an, vor allem die Hauptgeschichte. Dass nämlich eben ein 20-30.000 Sonnenmassen schweres
so
Loch,
ungefähr,
so ein intermediäres schwarzes Loch, eben bis vor kurzem, astronomisch vor kurzem, aber wirklich ziemlich
5 kurz, Millionen Jahre, ja.
Um unser zentrales schwarzes Loch in der Milchstraße sich noch bewegt haben muss, was man irgendwann Sterngeschwindigkeiten ablesen kann, die aus dem Zentrum der Milchstraße aus die vom Zentrum der Milchstraße rausgeschleudert wurden, aber nicht so schnell sind, wie sie sein müssten, wenn es wirklich das zentrale schwarze Loch wäre. Also bis dieser kleine Kläffer, da quasi die vorher ausgeputzt hat und die ein bisschen zu kleine Geschwindigkeiten haben. Und man kann das nachmodellieren, dass das eben vor 250 Millionen Jahren dort so nah hingekommen ist.
Ja.
Und jetzt vor nur wenigen 10 Millionen Jahren dann erst vom großen geschluckt wurde. Ja.
Genau.
Und es ist also unglaublich cool, welche Dynamik, dass es da im Inneren der Galaxie noch alles gibt. Und wer genau das wissen will, wie gesagt, hört sich das an, das ist cool. Bitte.
Wie kann es sein, dass sich es extrem so von einem sieben schwarzen Löcher mit einem Durchmesser von einem halben Lichtjahr wie Phoenix Sau oder Thron 618 im Vergleich zu unserer schwarzen Loch, Sagittarius A, so ein großer Unterschied ist. Ist das einfach, weil die länger existieren? Oder?
Weil die schon, diese riesigen schwarzen Löcher sind auch immer in riesigen Galaxien, ja? So diesen riesigen elliptischen Galaxien, die eben meistens in den Zentren von Galaxienhaufen sitzen. Wie M87 im Virgo-Haufen hat ja auch ein riesiges schwarzes Loch, das war das mit dem berühmten ersten Bild, ja? Wo man das Event Horizon Radioteleskop, zusammengeschaltete Radioteleskope da hingerichtet hat und dann dieses orangene, dieses Material gesehen hat, das da wirklich um das schwarze Loch herumwirbelt. Ja. Das ist eine Galaxie, die hat ungefähr 10-mal die Masse von der Milchstraße. Und diese riesen schwarzen Löcher, die sind immer in solchen riesen Galaxien. Und eben bei diesen riesen elliptischen Galaxien war meistens auch schon jede Menge an Interaktionen. Ja. Also da waren jede Menge an Galaxien, die da miteinander verschmolzen sind, jede Menge Gas, das da quasi hineingeliefert worden ist in das Zentrum von diesen Riesengalaxien, das eben das schwarze Loch quasi gefüttert hat und so das schwarze Loch anwachsen konnte. In der Milchstraße, im schwarzen Loch der Milchstraße, also weil die Milchstraße eine relativ isolierte Galaxie ist, die hat zwar auch schon sich ein paar kleinere Galaxien einverleibt in ihrer Vergangenheit, aber halt nur kleinere Galaxien und nur ein paar Mal, also ein weniger, als solche Riesengalaxien. Und darum war da nicht so viel Material da und darum konnte das schwarze Loch in der Milchstraße nicht zu solchen Größen anwachsen, weil es nicht genug Futter hatte. Also, ja. Und in diesen Riesengalaxien, da kommt einfach mehr Material hinein. Und auch durch die Interaktionen, wenn zwei Galaxien verschmelzen miteinander, wird das Material wirklich auch ins Zentrum der Galaxie quasi hineingepusht. Irgendwie, ja. Und dadurch kannst du dann das schwarze Loch auch irgendwie füttern und das zu diesen riesigen Größen anwachsen.
Gut, wir haben dann noch eine Frage.
Ja, kann man vielleicht aus schwarzen Löchern Energie gewinnen?
Keine Ahnung. Die sind halt alle leider sehr weit weg.
Dann hätten wir ausgesaugt.
Das ist irgendwie das Problem. Das nächste schwarze Loch an der Erde dran ist ungefähr 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Also auch wenn man da irgendwie die Energie, da vielleicht Energie von dem Material, das da rundherum wirbelt oder so. Ja? Also alles, was mal in dem schwarzen Loch drinnen ist, kriegt man natürlich nicht mehr raus. Ja, das ist klar. Ja? Aber vielleicht Energie von dem Material, was da quasi gerade verschluckt wird, da irgendwie ja, die Energie absaugt. Ja, aber 1000 Lichtjahre entfernt, ne, von uns. Also Wer weiß, müsste man noch ein Wurmloch bauen, das zum schwarzen Loch führt, zur Energiefabrik führt und dann könnten wir das machen. Also Zukunftsmusik. Frag mal Elon Musk, ob er Lust hat, zu dem schwarzen Loch hinzufliegen und sich das aus der Nähe anzuschauen, oder?
Aber es gibt Objekte im Universum, die nutzen die Energie, die so ein schwarzes Loch bietet, sehr wohl. Zum Beispiel diese quasi-stellaren Objekte, die Quasare, das sind eben Kerne von solchen Supermasse, also von sehr, sehr großen Galaxien mit einem supermassereichen schwarzen Loch und noch so viele Sterne rundherum sind, dass das ständig Material auf extreme Geschwindigkeiten rund um das schwarze Loch beschleunigt wird. Das heizt sich brutal auf. Da wird viel Material auch in diesen Jets, da gibt es irgendein Bild mit einem Jet,
möglich,
hast du dabei, rausgeschossen wird und das ist wie...
Ah, das ist M87, ja.
Wie ein gewaltiger Scheinwerfer, der dann quasi in den Weltraum rausleuchtet und auf die Art und Weise sorgt die Energie von rund um ein schwarzes Loch herum, zumindest die Schwerkraft dafür, dass also manche Objekte Milliarden Lichtjahre weit das Universum richtig hell durchleuchten können. Also das entfernteste Objekt, was wir Amateure sehen können, die meisten, korrigiert's mich, der eine bewusste Quasar ist über drei Milliarden Lichtjahre weg, irgend sowas. Warte, jetzt zufällig wer?
Der schöne Chat.
Ich hab's.
Chat von genau. M87. Das ist das 6 Milliarden Sonnenmassen schwarze Loch in M87, das diesen Chat da verursacht. Ja. Die Quasare ist auch lustig. Quasare sind ja eigentlich so Teenager. Ne? Das ist die Teenager-Phase von Galaxien, Quasare, ja. Wo gerade irgendwie jede Menge los ist. So Galaxien, die noch nicht mehr ganz jung sind, schon so eben, ne? nicht so ganz am Anfang der Entwicklung von Galaxien, sondern mehr so eben in der Jugend der Galaxien, wo gerade sehr viel Material irgendwie auch da ist und wo sehr viel Material eben verschluckt wird von diesem schwarzen Loch und dann diese extreme Leuchtkraft dabei rauskommt.
Wie, ja. Wie lange bleiben Galaxien jung? Wie so der Alterungsprozess von Galaxien.
Das kommt auch an, wo sie sind. Das ist auch irgendwie ein Ding, worum es in meiner Doktorarbeit dann gegangen ist, eben die Entwicklung von Galaxien in unterschiedlichen Umgebungen. Ja, das war das Low-Density Environments, das Eventful Life of Galaxies in Low-Density Environments. In unterschiedlichen Umgebungen entwickeln sich Galaxien unterschiedlich schnell. Das ist so wie Leute in der Stadt und Leute am Land, am Dorf vielleicht ein bisschen. In der Stadt hat man mehr Begegnungen, da passiert mehr, da ist irgendwie mehr Action und dann altert man halt vielleicht auch ein bisschen schneller. Ist dann nicht mehr, das ist nicht ganz so idyllisch. Und genauso ist es eben in Galaxienhaufen zum Beispiel, da sind die Galaxien eher schon älter, einfach nicht, weil sie sich auch ein bisschen früher schon gebildet haben, aber weil sie einfach nicht mehr so viele junge Sterne bilden. Weil einfach durch die Interaktionen im Haufen, da auch das Gas, was da rundherum da ist, aus dem dann die Sterne entstehen, wird auch aufgeheizt und dann ist nicht mehr genug Material da für neue Sterne und darum sind die eigentlich eher alt. Also in einem Galaxienhaufen geht alles irgendwie schneller und da sind die Galaxien schon früher so abgebrüht ein bisschen und so. Ja. Und dann in kleinen Galaxiengruppen, da sind die Galaxien so, da können sie sich ausbreiten, sind meistens größer, haben mehr junge Sterne und altern langsamer.
Ein wunderbares Bild. Also in der Stadt eine Bar und ein Lokal nach dem anderen. Genau. Da braucht man sich auf, wie noch was, und erreicht ein größeres Alter. Und wenn man irgendwo weit draußen am Land gemächlich und nicht so viel Bierzelte, dann schafft man das Ganze länger und wird länger gesund älter.
Genau, auch in der Astronomie gibt es Vorurteile.
Ja. Das ist dann auch astronomisch bestätigen lassen.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja, zumindest.
So, ich glaube nicht, dass das schon alles war, oder?
Also wenn jemand irgendwie auch noch nicht so ganz eine Frage hat oder sich bei zu viel Licht nicht traut, wenn wir dann nachher im Planetarium sind, da ist dunkel. Da kann man viel leichter und viel besser Fragen stellen. Also, ja. Ja.
Ich hätte eine Frage zu einem Bild, aber ich weiß nicht, wo genau das ist.
Ui. Wie hat es denn ungefähr ausgesehen? Ich gehe einfach durch und dann schreist du Stopp. Rötlich, dann war es wahrscheinlich ein James Webb. Whoop. Nein? War es wahrscheinlich ein James Webb-Bild.
Schaut das nur so aus, weil es angefangen ist, oder ist das wirklich so eine riesige Galaxie?
Nein, das ist so der Zentralbereich von der Galaxie. Das schaut so groß aus, weil es ein Bild vom James Webb Space Teleskop ist, das einfach eine noch größere Vergrößerung hat als das Hubble-Weltraumteleskop, weil es 6,5 Meter Durchmesser hat, das Spiegel. Und dann ist es halt quasi reingezoomt. Auf den meisten Bildern von James Webb, also von den nahen Galaxien, siehst du gar nicht mal mehr die ganze Galaxie. Also da passt die ganze Galaxie schon nicht mehr in das Bildfeld von dem Teleskop hinein. Ne? Und außerdem noch dazu ist das natürlich ein unsichtbares Bild, also das ist ein Infrarot. Ja? James Webb macht nur Bilder im Infrarotbereich. Und das ist jetzt dem Infrarotbereich ist quasi der Regenbogen des sichtbaren Lichts zugeordnet. Ja? Also du hast dann die blaueren Infrarotfarben, die kürzeren Wellenlängen im Infrarot sind eher bläulich und die längeren Wellenlängen im Infrarot eher rötlich und alles dazwischen auch. Und so hast du quasi eine Art Farbbild, aber es ist natürlich jetzt ja falschfarben.
Ich glaube, das ist eben, was heißt diese Phantom Galaxy, oder?
Das ist gut möglich, ja.
Ja, die schaut nämlich so aus auf den Bildern. Das ist
im Namen des Bildes auch noch eruieren. Ah nein, da ist kein Name in dem Bild. Mist. Nein, das ist nur eine Nummer. So weit bin ich noch nicht.
Aber eigentlich ist das ein MSI-Objekt.
Bestimmt. Also das ist sicher eine von den näheren.
Also die Schräge ist, dass Galaxien. Das, was, wenn da noch eine Farbe dabei ist, die wir sehen könnten, also fernes Rot, die wäre dann in dem Bild sicher blau-violett. So, wenn das
ja, noch genau. Drinnen
wäre, ja.
Was man auch sieht, also das noch dazu sind, dass die zwei Instrumente vom James Webb auch noch kombiniert. Also du hast in der Mitte das Blaue, das sind die ganz, ganz roten Sterne im Zentrum der Galaxie. Also das sind in den Zentren der Galaxien, in diesem Bulge, in diesem kugelförmigen Zentralbereich in der Galaxie, auch immer eher die älteren Sterne und die sind eher rötlich. Weil er schon, die blauen Jungen sind schon explodiert, die sind schon weg. Ja? Und da sieht man, dass das rötliche Zentrum der Galaxie ist jetzt hier blau, wie du gesagt hast, weil das eben das im Infrarot ist, das sind die quasi noch im nahen Infrarot zu sehen und das ist dann blau. Und das Rote, diese roten, also die Auflösung von deinem Beamer ist nicht wahnsinnig gut, aber
danke.
In dem Originalbild sieht man es noch viel besser. Die roten Strukturen, diese wirklich so verästelten, netzartigen Strukturen mit diesen Bubbles drinnen, das ist der Staub, das sind diese Staub- und Gaswolken in den Spiralarmen, die man im sichtbaren Licht nicht sieht, beziehungsweise als dunkle Stellen sieht, weil die das Licht blockieren, das sichtbare Licht. Das heißt, das sieht man gar nicht durch. Aber mit dem James Webb leuchtet dieser Staub, du siehst diesen Staub selber, weil der eben im Infrarot, im ferneren Infrarot leuchtet. Und das ist das Coole daran, dass du halt einfach auch wirklich quasi komplementär andere Dinge siehst im infraroten Bereich und darum diese Galaxie schon auch, man sieht noch die Spiralarme, ja, diese zwei, aber du siehst eben auch so quasi wie fast wie Speichen, oder? Die Arme miteinander verbinden, das sind diese ganzen Staubstrukturen, die du im normalen sichtbaren Licht überhaupt nicht mehr sehen würdest. Ne?
Warum bildet sich da denn so eine total spinnennetzartige Struktur mit solchen Bubbles? Das schaut extrem interessant eigentlich aus.
Ja, das also die Bubbles da in den Spiralarmen sieht man es auch. Die sind sicher von Sternexplosionen. Mhm. Also überall, wo Sterne entstehen, gibt es auch diese bubbleartigen Strukturen. In diesen Sternentstehungswolken hat man oft in der Nähe dann so.
Okay, das haben wir bei uns ja auch. Wir sind ja auch so am Rand, glaube ich, mehr oder minder von der lokalen Bubble. Genau.
Oder im Orionnebel sieht man es ja auch. Gell? Wenn man den Orionnebel anschaut, wenn man richtig ein gutes Bild davon hat, sieht man auch, dass der so filamentartige Strukturen hat, so Bubbles im Nebel drinnen, weil da quasi die Sterne, die dann auch entstanden sind, als große Sterne schnell wieder explodieren und dann sieht man dort da sieht man es ganz gut. Diese Zwischenstrukturen bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber das ist einfach quasi die Dynamik des Staubes und seiner eigenen Schwerkraft selber, ne? Dass sich der auch quasi zusammenklumpt in diesen filamentartigen Strukturen wie die größeren Dinge auch. Ne? Das ist so gleiche physikalische Gesetze, gleichartige Strukturen in großen und kleinen Zahlen.
Selbstähnlichkeiten. Genau. Gut. Eine Frage aus Wälderstadt?
Nein, keine Frage, sondern ich möchte was zum James Webb dazu sagen. Dieses James Webb wurde zum größten Teil bei uns in Friedrichshafen in Baden-Württemberg mitentwickelt und hergestellt.
Tatsächlich?
Ja.
Wusste ich nicht.
Und einer von diesen Männern, der Dr. Altenburg, hat bei uns in Wälderstadt einen Riesenvortrag gehalten über James Webb.
Mhm.
Also es wurde nicht allein von Baden-Württemberg oder von Friedrichshafen entwickelt, also Aerospace, sondern NASA war auch mit involviert, aber der größte Teil wurde in Baden-Württemberg entwickelt.
von einem bestimmten Instrument oder ja, vom
also
ja.
Mit Spiegeln und
was. Ja, da gibt es ja so viele verschiedene Komponenten, die eben überall auf der Welt auch dann entwickelt werden und dann erst also zusammengesetzt, ich
Kontakt zusammengebaut werden müssen. Zu ja. dem man
Also die Hauptstruktur vom Gerät, oder? Also quasi das Gerüst, wie nennt man das?
Die Mechanik.
Mechanik. Gerüst.
Teleskopgerüst.
Den Kontakt mal herstellen zu dem.
Was für ein
Gerüst das ist. Weil wie sich das Ding entfalten hat, das war ja unfassbar.
Auch schon überlegt, ob man diesen Mann zum nächsten KTT mal hier einladen könnte.
Bitte sehr, 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 sehr gern.
Mach ich demnächst.
Das wäre wirklich... Das nächste Highlight schon geplant.
Ja.
Nicht schlecht. Ich würde ganz gerne zurück... Oh, Entschuldigung, Mari.
Aber das sind ganz dunklen Stellen, wo kein Licht durchkommt. Was würde man eigentlich sehen, wenn man drinnen ist?
Na, auch wenig. Also dann kommt ja das Licht, wenn du in so einer Staubwolke drinnen bist. Ja, dann kommt ja quasi das Licht von den anderen Sternen, die sich weiter entfernt da befinden, kommt ja dann auch nicht zu dir. Also diese Staubwolken, die blockieren das Licht von erstens die Sternen, die da vielleicht gerade drinnen entstehen, aber auch von den Sternen, die weiter dahinter liegen. Ja? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, vielleicht, dass da doch eben nur ein Stern ist mit einem Planeten und du bist dort auf dem Planeten oder da ist ja eine Zivilisation auf dem Planeten und das ist quasi noch mit einer sehr staubigen Gegend, dann würdest du einfach keine oder sehr wenige Sterne am Himmel sehen. Ne? Oder du würdest dann zumindest den Rest der Milchstraße nicht mehr sehen können am Himmel, weil du ja dann in dieser Staubwolke drinnen hockst.
Das heißt in den Globulen drinnen, oder? Wenn es ein Sternenriffen neu entstanden ist.
Das sind Sterne, aber da ist dann wahrscheinlich noch kein Planet, weil die sind ja wirklich auch quasi gerade erst in Entstehung inbegriffen. Aber vielleicht Sterne, die schon irgendwie, weiß ich nicht, ein paar hundert Millionen Jahre alt sind oder so.
Was passieren könnte, ist, dass der Staub schon rötlich zurückleuchtet, weil er entsprechend... Oder die Gase dann schon stark angeregt werden durch den jungen Sternhaufen, der am Anfang entsteht. Aber stimmt, da haben wir noch keine Planeten so schnell.
Ja.
Obwohl, so lange dauert es ja gar nicht, oder? Bis zur Planetenentstehung. Das geht ja relativ flott.
Ja, die Entstehung des Lebens ist die sich Zeit lässt. Ja. Also auch des Lebens wahrscheinlich falls. Nicht, aber die Entwicklung des Lebens, ne? Das höhere Leben lässt sich
müssen
Zeit.
Wir dann bei der Sophie nachfragen, wie das so ist.
Was ist der Unterschied bei der Entstehung von langen Sternen, von diesen gelben Zwergsternen oder roten Sternen?
Warum irgendwo größere und warum kleinere Sterne entstehen? Es ist ja so, dass die Sterne nicht quasi alleine entstehen, sondern dass immer, also überall, wo die Bedingungen so sind, dass dort Sterne entstehen können, entstehen ganz viele Sterne. Ja, also aus diesen Wolken, wenn da eine riesige, quasi kalte, ungestörte Gaswolke da ist und dann explodiert irgendwo ein paar Lichtjahre entfernt, eine Supernova, sagen wir es mal, dann hast du in dieser Wolke dann einfach eine Kettenreaktion von Sternentstehung, die dann stattfindet. Und du hast dann immer jede Menge kleine Sterne, die entstehen, weil da schneller quasi genug Material sich dann auch zusammen klumpt, sage ich jetzt mal, dass da irgendwie so kleinere, mittlere Sterne entstehen können. Und die größeren Sterne, die entstehen eher selten. Also die sind quasi gemeinsam in dieser Population, in dieser Familie an Sternen da. Und es kommt aber so auf, also von 100 Sternen ist dann nur einer so ein blauer Riesenstern irgendwie. Ja. Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Bedingungen in der Wolke an. Also es gibt dann zum Beispiel im Zentrum der Galaxie gibt sehr viele sehr große Sterne, die auch sehr jung sind, die gerade erst entstanden sind. Und in anderen Gebieten entstehen dann mehr kleine Sterne. Also es ist einfach die Bedingungen, die in dieser großen Gasstaubwolke herrschen.
Das ist ja das Ding mit dieser Initial Mass Function, mit dieser ursprünglichen Massefunktion, wo man immer noch nicht weiß, in welchen Verhältnissen das aus einer solchen Gaswolke jetzt größere und kleinere entstehen. Oder? Das ist doch immer noch
so. Ja, und das ist halt so auch so, man weiß, wie sie jetzt im lokalen Universum quasi ist. Also bei uns weiß man schon mehr oder weniger, weil man das halbwegs gut beobachten kann. Aber man weiß natürlich nicht, ob das immer so war. Oder ob, also das ist jetzt eigentlich eher diese Massenverteilung, wie viele Sterne von welcher Masse entstehen, wenn Sterne entstehen, ist jetzt eher weniger eine also eine beobachtete Sache. Ja? Es ist weniger eine Theorie, also schon auch, aber es ist weniger etwas, was aus der Theorie herauskommt, so von wegen, so müsste es sein, sondern es ist mehr so, so beobachten wir das.
Also ne? Da hat man eher so eine empirische dann, Formel. Genau. Aus den Beobachtungen heraus, das ist es ungefähr.
Genau.
Ja.
So ein bisschen obwohl das ja nicht mein Fachgebiet ist. Kann sein, dass Sie jetzt auch Blödsinn erzählen, dass sich ja, das schon viel geändert hat.
Dieses Kleinzeug interessiert dich nicht so, so Einzelsterne.
Das ist nichts ab, ich glaube es.
Eine Frage noch zum Zwerggalaxien.
Mhm.
Wenn Zwerggalaxien jetzt in der Regel oder weitgehend eher so Überbleibsel sind und quasi abglühende Ansammlungen an Sternen sind, die schon älter sind, weil mittleres Alter ist ja irgendwie jenseits der 5 Milliarden Jahre.
Mhm.
Wie erklärt sich dann zum Beispiel die Cetus und die Pegasus Dwarf, die IC 1613, dass dort junge Sterne sind und auch noch Wasserstoffregionen drin sind?
Ja, weil halt nicht alle Zwerggalaxien gleich sind, sondern die Zwerggalaxien ganz unterschiedlich sind, ganz unterschiedliche Entstehungsmechanismen haben. Es ist ja auch so, dass die Zwerggalaxien teilweise, es gibt Zwerggalaxien, die sind 13 Milliarden Jahre alt, ja? Also die sind noch übrig vom Anfang, mehr oder weniger. Ja? Und dann gibt es eben Zwerggalaxien, die sind gerade erst entstanden, aus einer Interaktion heraus. Ja? Das, weil sie von in einer Interaktion von größeren Galaxien, weil sie da rausgeschleudert wurden und sich gerade erst gebildet haben. Ja? Wie es jetzt bei diesen beiden konkreten Galaxien ausschaut, weiß ich gerade nicht, weil ich jetzt auch gerade nicht weiß, welche das überhaupt sind. Aber,
die eine und die andere.
Die eine und die andere, genau. Da wird das halt dann, also die haben auch in wirklich ihre ganz eigenen speziellen Entstehungsgeschichten, diese Zwerggalaxien. Ja? Sind eigentlich viel diverser als die große Galaxienpopulation, sagen wir jetzt mal so, ja.
Dann gehen wir mal ans andere Ende, nämlich zu unserem Ende als lokale Gruppe, weil da waren wir nämlich so, fast einmal das.
Zu unserem Ende als Gespräch.
Das ist dann das nächste Ende. Aber wenn es so ist, dass sich dann im Laufe der Zeit aus diesen lokaleren, aus diesen kleineren Galaxiengruppen irgendwann diese großen elliptischen Einzelgalaxien bilden, wie lange haben wir noch? Passiert uns das auch in der lokalen Gruppe?
Ja. Wir sind da auf gutem Weg dorthin. Also wir werden nicht zu so einer riesen Galaxie, aber wir werden zu einer elliptischen Galaxie. In ungefähr 3,5 Milliarden Jahren geht's los. Also sorry, wir verpassen diese Show. Es ist die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die auf uns zukommt. Ne? Das ist die einzige Galaxie im Universum, die sich nicht von uns wegbewegt, sondern auf uns zu. Also ein paar Zwerggalaxien auch, ja. Aber die einzige große Galaxie, die auf uns zukommt. 120 Kilometer pro Sekunde ist die in unsere Richtung unterwegs. Also ziemlich schnell. Aber es sind halt auch noch 2,5 Millionen Lichtjahre dazwischen.
Da müssen wir
und dann braucht ihr noch ein bisschen.
Das uns länger leben.
Ja, weil das wird so fantastisch aussehen. Es gibt Animationen, wie das aussehen würde. Man müsste sich vorstellen, die kommt näher. Die wird natürlich größer und größer. Und dann sehen wir die überall am Himmel verteilt. Und zwar sehen wir die nicht so von der Seite wie die Milchstraße mit dem ganzen Staub, der das Licht blockiert, sondern so von oben.
So halb aufgekippt, gell?
Und dann, genau. Und dann fängt sie, dann wird sie anfangen, sich zu verformen, weil sie schon die Anziehungskraft der Milchstraße spürt. Dann wird das Ding quasi da auseinandergezogen und zerrissen. Durch die Schwerkraftwirkung werden Wolken von Gas komprimiert. Es entstehen neue Sterne, rosa, blau, Riesenfeuerwerk. Fantastisch, ja. Halt leider erst in 3,5 Milliarden Jahren. Und dann in etwa 5 Milliarden Jahren wird dann diese Verschmelzung, 5 bis 7 Milliarden Jahren wird dann diese Verschmelzung abgeschlossen sein und dann wird unser Sternenhimmel quasi, wird auf unserem Sternenhimmel eine große, diffuse, blobförmige Sternenansammlung zu sehen sein mit ganz vielen anderen Sternen rundherum. Also wird komplett anders aussehen dann, ne? Aber dann wird natürlich auch irgendwann die Sonne explodieren und dann wäre es sowieso vorbei mit der Erde. Und
Und wir sind vorher schon weg in einer ungefähr einer halben Milliarde.
Dorthin haben wir was entwickelt, wo wir auf andere Planeten fliegen.
Vermutlich. Wenn wir es die nächsten 100 bis 200 Jahre irgendwie, wenn wir das gut überstehen, dann steht uns der Weg offen.
Da braucht man vor allem aber Leute, die sich darum kümmern, dass dieses Interesse an den Galaxien weitergeht. Wir haben jetzt sehr viele Schülerinnen und Schüler da. Warum ist es super, wenn man sich als junger Mensch mit Galaxien beschäftigt?
Also, das müssten die jungen Menschen selber herausfinden, glaube ich, oder? Ich meine, weiß ich nicht. Ich finde es auch super, wenn man sich nicht mit Galaxien beschäftigt. Also es ist irgendwie, wenn man sich mit Planeten beschäftigt oder mit, solange es Astronomie ist. Ja. Ich weiß nicht. Ich meine, ich finde die Galaxien am spannendsten. Ja,
da habe ich gleich eine Frage.
welche Berufswege könnte man denn einschlagen? Also einfach nochmal, jetzt interessieren sich junge Menschen für Astronomie. Und was könnte jetzt jemand in der Bildungs- und Berufsberatung in der Schule sagen, was, das ist super, weil dieser und jener Weg, der steht ja jetzt offen.
Mit dem Astronomiestudium quasi?
Ja, oder? Genau.
Ja.
Was sind die Möglichkeiten, die man hat? Muss man in die Forschung gehen? Wird man Podcasterin?
Astro-Influencer. Ich würde sagen, ich gehöre zu der altmodischen Kategorie Mensch, die denkt, man sollte das studieren, was einen interessiert. Und nicht so sehr im Sinne auf, was mache ich dann später mal damit. Das ist natürlich immer irgendwo da, dieser Gedanke. Aber wenn man etwas studiert, was einen interessiert, was einen fasziniert, was einen packt, dann ist man da ganz anders dabei. Dann lernt man das anders. Dann lernt man es überhaupt nur. Weil ohne Faszination gibt es kein Lernen. Und ohne Spaß gibt es kein Lernen. Ja, also einfach das zu machen, was einen fasziniert, ist das Allerwichtigste. Und was den Berufsweg angeht, ich meine, die wenigsten Leute, die mit mir studiert haben oder die ich im Laufe meiner akademischen Karriere kennengelernt habe, sind noch in der Astronomie und in der Forschung tätig. Die sind alle, also viele sind natürlich Lehrkräfte geworden. Das ist, dann geht dann nämlich da schnell der Weg in den Lehrberuf. Aber auch alle möglichen anderen Dinge. Ja, du lernst natürlich IT, Programmieren, Big Data, ich weiß nicht was, ja, das lernst du so nebenher, weil das ist mehr oder weniger selbstverständlich in der Astronomie, dass man sich mit Computern, mit Datenverarbeitung befasst. Das ist das, was man macht den ganzen Tag. Ja. Also es gibt Leute, die sind dann in, weiß nicht, der Finanzmathematik, keine Ahnung was. Ja. Also ich kenne einige Leute, die auch im medizinischen Bereich arbeiten, als Medizinphysiker, weil da natürlich die Bildverarbeitung und so weiter auch im Vordergrund steht. Also es hat so viele einzelne separate Möglichkeiten und die entwickeln sich ja auch erst im Laufe der Zeit. Also wenn man dann jetzt dran denkt, Astronomie zu studieren, dann studiert man das einmal, dann vergehen nochmal 10, 15 Jahre und wie dann der Arbeitsmarkt quasi in 15 bis 20 Jahren aussieht und was dann da gebraucht wird, ist wieder was ganz was anderes, als wir jetzt quasi abschätzen können. Also macht das, was euch taugt, was euch interessiert, was euch packt und dann wird sich auf jeden Fall da viel an Berufswegen da draußen irgendwie ergeben und eröffnen. Ja? Also gerade bei der Astronomie ist es so vielfältig.
Gerade bei den Astronominnen und Astronomen, die auch hier dann am Treffen sind schon oder noch kommen, sieht man ja das auch, dass Leute in verschiedensten Bereichen dann landen, vom Journalismus über Wissenschaftskommunikation und Kabarett, bis zur Wissenschaftsorganisation, geht es in die verschiedensten Bereiche rein. Und ich glaube, das Besondere an der Astronomie, nach einem Astronomiestudium ist, dass man sich bei der Astronomie mit so vielen verschiedenen Dingen gerade beschäftigt. Ne? Also mit Bildung. Ne? Man braucht einfach die Mathematik, man muss mit dem Computer, mit den Programmen gut umgehen können. Man muss was von der Naturwissenschaft verstehen und nicht nur von der Physik allein, weil eben auch die Chemie und die Biologie massiv hineinspielt, die Geologie massiv hineinspielt, wenn man Planeten verstehen möchte. Man ist ständig mit technischen Aspekten beschäftigt. Es beginnt ja bei uns Amateurastronomen schauen, wie viel an Technik das jetzt schon in unserer ganzen Liebhabereiastronomie drinnen steckt, dann auch in der Bildverarbeitung und. Also das ist ein Bundle und das Schöne an diesem Bundle ist, dass es einfach auch so cool ist, weil es einfach alles so interessant ist. Mit was Größerem, also mit der Astronomie kann man sich ja kaum beschäftigen.
Es ist sowieso die Wissenschaft von allem, also steckt alles drin. Ja.
Gut, dann glaube ich, kommen wir wirklich zum Schluss, nicht nur der lokalen Gruppe, außer es gibt noch ganz was Dringendes, was euch galaktisch auf der Seele brennt. Dann, Ruth, danke ich dir sehr für dein Geplauder und für deine Idee. Ganz, ganz, ganz großartig, dass du schon dabei bist. Bis morgen Nachmittag kann man dann, wenn einem noch was einfällt, vielleicht auch noch der Rot weiter, auch auf die Nerven gehen und nachfragen und wieder plaudern.
Ja.
Und ich würde sagen, machen wir 20 Minuten Pause. Wenn wir so ein Viertel nach, stürzen wir uns aufs Leben.
Sehr schön.
Nun kommen wir auch schon wieder zum Ende der 37. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreibt uns einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos, Likes und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne per E-Mail schicken, und zwar an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Keplersternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unserem Shownotes.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler! Juhu!